Die Kurse, vor allem an den amerikanischen Börsen, sind tiefrot. Die Zollankündigungen von Donald Trump haben die Welt geschockt. Auch dass Donald Trump mit den Zöllen ernst macht. Vor allem geht es um die Rivalität zur großen Wirtschaftsmacht China. Und es freut mich sehr, dass ich heute einen ausgewiesenen Experten bei uns auf dem Kanal habe, Herrn Frank Sieren. Herr Sieren, guten Tag.
Hallo, freut mich.
Freut mich auch, Herr Sieren. Ich stelle Sie unseren Zuschauern noch mal ganz kurz vor. Sie sind Finanzredakteur, Wirtschaftsredakteur und Buchautor. Sie haben über 10 Bücher geschrieben, wenn ich richtig gezählt habe, über das Thema China und mehrere davon auch Bestseller. Sie befassen sich sehr intensiv auch mit der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was noch wichtig wäre. Sie können auch gern noch mal etwas über sich selbst sagen.
Nee, das war eigentlich schon das Wichtigste. Ich bin 30 Jahre in China und es ist noch immer nicht langweilig.
Das glaube ich. Ich würde mal mit einer etwas lockeren Frage einsteigen, die immer mal wieder in den Kommentarbereichen hochkommt. China, China oder China? Wie spricht man es eigentlich richtig aus
Also
im
ich sage
Deutschen?
China, ich sage ganz normal China und nicht wie eher im Kölner Raum würde man ja China sagen. Ja, aber ich sage ganz normal China und mache mir im Übrigen keine Gedanken darum, wie es ausgesprochen wird, sondern gucke eher, wie es sich verändert.
Genau. Dann bleiben wir einfach mal bei China. Bin ja schon eingestiegen mit der Frage nach einem möglichen Handelskrieg zwischen China und den USA. China wäre das Land, das am stärksten Hebel sitzt, um den USA etwas entgegenzuhalten. In dieser Hinsicht, wie sehen Sie diese Entwicklung? Wird es zu einem langen Handelskrieg kommen und was hätte das auch für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft?
Also ich sehe einen großen Handelskrieg nicht, einfach deswegen, weil die chinesische und die amerikanische Wirtschaft schon viel zu eng verwoben sind. Und weil die chinesische Exportwirtschaft eine viel zu große Rolle spielt. Sie hat ja einen Handelsbilanzüberschuss von 1000 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr erwirtschaftet, also China gegenüber der Welt. Und auch bei den USA ist es so, dass der wirtschaftliche Erfolg von US-Präsident Donald Trump in starkem Maße davon abhängt, was die Produkte in den Regalen von Walmart kosten. Und ich sage mal, wenn ihr die jetzt alle mit Steuern belegt, dann geht das am Ende zu Lasten der Bürger in den USA, die dann sagen, ja, aber so haben wir nicht gewettet. Eigentlich haben wir Donald Trump gewählt, damit es billiger wird und nicht teurer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, man könnte ja sagen, naja, egal, produzieren wir das Zeug wieder selber. Das ist aber auch eher ein frommer Wunsch und ich glaube, das weiß auch ein Mann wie Donald Trump, dass man gar nicht mehr das Fachpersonal hat, um Autos zum Beispiel in den USA wieder stärker herzustellen. Das heißt, diese Produktionskapazitäten, das Know-how, das ist ja längst weg und das kann man nicht so einfach wieder aufbauen. Und insofern wird es einen Machtkampf geben zwischen den USA und China. Der wird auch nicht weniger werden, aber er ist einfach durch die Realität limitiert. Und ich glaube auch das, was jetzt Donald Trump beschlossen hat, ist dann, das haben wir hier in ein oder anderen Themen auch schon gesehen, erstmal so, wie wenn man den Kindern sagt, eine Woche kein Fernsehen, ja, dann haut man mal auf den Tisch, dann setzt man sich zusammen und am Ende sind es einen Tag kein Fernsehen, ja. Also insofern, ich glaube, so muss man jetzt denken, diese Zölle sind erstmal Ausgangspunkt für Verhandlungen.
Also Sie gehen davon aus, die Beziehungen werden nicht abbrechen, es wird
Nein,
weitergehen.
das geht gar nicht. Das geht. Das ist in der internationalen Wirtschaft überhaupt nicht möglich. Dafür ist China viel zu verzahnt mit der Welt. Und Das würde ja, ich meine, die haben 18% Anteil an der Weltwirtschaft. Wie will man das denn wieder auseinander dividieren? Und in dem Maße, in dem jetzt die Amerikaner ihren eigenen Weg gehen, würde es mich nicht wundern, wenn die Europäer sich entschließen, dann eben enger mit den BRICS-Ländern zusammenzuarbeiten. Also das ist ja Brasilien, Russland, gut, das ist jetzt mal ein schwieriger Fall, aber Indien, China, Südafrika, dass man versucht, in dieser Hinsicht sich enger zu binden. Insofern an diese Entkopplungs, das sind ja zum Teil Sehnsüchte, zum Teil Theorien, glaube ich nicht, weil die sich in der Weltwirtschaft, so wie sie jetzt verflochten ist, gar nicht umsetzen lässt.
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeyer und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Jetzt hatten Sie das Thema Fachkräfte angesprochen, auch was ja auch mit Technologie zusammenhängt. Da ist ja sehr beeindruckend, was wir aus China in den letzten Jahren gesehen haben. Ich nenne das Stichwort DeepSeek, das KI-Modell, aber auch im Automobilbereich, was dort mittlerweile für Autos produziert, präsentiert werden. Würden Sie denn sagen, dass China dabei ist, uns, den Westen, technologisch zu überholen?
Ja, das kann man wohl schon mal feststellen, oder? Also das gibt ja jetzt mehrere Bereiche, wenn man es jetzt mal sich nicht verzettelt, sondern mal auf die großen Industrien schaut, dann ist es China, das muss man leider einräumen, gelungen, die zentrale Industrie der Amerikaner zu knacken, also Stichwort Chatbots, und gleichzeitig die zentrale Industrie der Europäer zu knacken, nämlich die Autoindustrie. Das ist schon mal eine ziemliche Leistung und da reden wir noch gar nicht über die Kernfusion, da reden wir über viele andere Themen nicht. Und was heißt knacken? Knacken heißt, dass man plötzlich vom Treiber zum Getriebenen wird. Das heißt nicht, dass man weg ist, es heißt auch nicht, die anderen dominieren absolut jetzt, aber man ist nicht mehr im Driver Seat, sondern die Geschwindigkeit und die Spielregeln, die werden und auch die Kostenstruktur werden jetzt von anderen bestimmt. Und das hat dann wiederum eine Folge, nämlich, dass man die eigenen Geschäftsmodelle nicht mehr so durchhalten kann. Also bei ChatGPT ganz viel Geld einsammeln mit der Versprechung, dass man das für ganz viel Geld weiterverkaufen kann. Wenn dann einer kommt und sagt, nee, ich kann das billiger, dann hat man ein Problem und da geht es dann auch nicht mehr zurück. Und ich sage mal, wenn BYD, der größte E-Auto-Hersteller der Welt, ein passables Auto auf dem Polo-Level für unter 9.000 Euro anbietet, das dann noch autonom fährt, dann nützt es VW nichts, wenn sie sagen, wir haben übernächstes Jahr ein Auto, das ist auch ganz schön und kostet 20.000 Euro. Das heißt, da werden dann die Maßstäbe von denen gesetzt, die da jetzt uns überholt haben. Und wie gesagt, nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht aufholen können, das heißt nicht, dass wir weg sind oder die Amerikaner weg sind, aber eben das ganze Spiel ändert sich. Und das, glaube ich, darauf müssen wir uns einstellen, eben nicht nur in diesen beiden Bereichen, sondern in ganz vielen anderen Bereichen, zumal auch die chinesische Regierung jetzt groß vor der jüngsten Tagung des Volkskongresses, also der jährlichen Parlamentstagung, ja nochmal deutlich gemacht hat mit diesem Treffen der, ich sage mal, innovativsten Unternehmen bei dem Staats- und Parteichef Xi Jinping, in welche Richtung man gehen will. Das heißt, man möchte ganz stark auf das Thema Innovation setzen. Und das ist ein Bereich, wo, ja, in anderen Bereichen ist es schwieriger, wo der Staat und die Privatunternehmen ganz gut zusammenarbeiten. Oder noch vorsichtiger formuliert, sie arbeiten besser zusammen als in Europa, was allerdings nicht so schwierig ist.
Aber ist es nicht so, dass gerade im Automobilbereich, hatte dazu schon länger recherchiert, da werden jetzt die ganzen westlichen Autohersteller natürlich brutal vom Markt verdrängt, dass gerade da der Staat ja auch subventioniert, unterstützt, weil ich persönlich kann es mir nicht ganz so vorstellen, dass diese Modelle so günstig sein können, der chinesischen Hersteller, also dass da doch der Staat einfach mithilft, um die Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen.
Mit Sicherheit, aber dann frage ich Sie zurück, wie ist denn Airbus entstanden? Ja, also das ist ja sozusagen die Frage ist, darf man das oder nicht? Ist die eine Frage und die andere Frage, kriegt man es hin oder nicht? Und dann würde ich schon noch mal genauer hinschauen und mir die Frage stellen, was ist denn der Anteil an Subvention und was ist denn der Anteil an Innovationskraft? Und da würde ich sagen, 70-30 zugunsten der Innovationskraft. Also wenn Sie sich fragen, warum können die Autos so preiswert herstellen, dann würde ich Ihnen mal vorschlagen, schauen Sie mal eine Fabrik von Xiaomi an. Das ist dieser Smartphone-Hersteller, der jetzt gerade für 30.000 Euro ein Auto auf den Markt gebracht hat, das dem Porsche Taycan für 120.000 Euro sehr ähnelt und in der Leistung durchaus und nichts nachsteht. Wenn Sie in deren Fabrik schauen, dann sehen Sie einen Grad der Automatisierung, der dann schon darauf hinweist, dass die das einfach billiger machen, weil sie effizienter sind.
Kommen wir vielleicht noch mal zurück auf Deutschland und das gerade das deutsche Verhältnis zu China. Es war ja lange Zeit so, dass die Deutschen da so zwiegespalten waren. Einerseits möchte man China als Handelspartner, andererseits wird China dann immer auch wieder vorgehalten, im Bereich Menschenrechte diese zu verletzen, dass man sich als Deutsche Bundesrepublik Deutschland auch so etwas als mit dem moralischen Zeigefinger präsentiert. Wie sollte das Verhältnis jetzt aus deutscher Sicht Ihrer Meinung nach gestaltet werden in der Zukunft?
Also über eins müssen wir uns klar sein. Wir können China nicht stoppen und wir können China nicht ändern. Dazu sind wir zu klein. Wir haben im Grunde am Ende zwei Möglichkeiten, mit China zusammenzuarbeiten oder nicht. Und da würde ich sagen, es ist riskanter, nicht mit China zusammenzuarbeiten, als mit China zusammenzuarbeiten. Und dann sind wir beim Thema Menschenrechte. Die Frage ist ja, wann ist denn mein Einfluss größer, die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, also Menschenrechtsverletzungen unwahrscheinlicher zu machen? Dann würde ich sagen, dann ist das immer einfacher, wenn man als Partner mit im Boot sitzt. Da kann man dann den anderen mal zur Seite nehmen und ein wichtiger Player ist, als wenn man am Rande des Spielfelds steht und dazwischen schreit. Das funktioniert natürlich nicht. Glaube ich auch aus, ich sage mal, Menschenrechtsgründen oder Wertegründen macht es mehr Sinn, sich in China zu engagieren, als sich nicht in China zu engagieren. Und dann kommt noch ein dritter Punkt hinzu. Nur wenn wir wirtschaftlich stark sind, sitzen wir noch am Tisch, wenn die Werte der neuen multipolaren Weltordnung ausgehandelt werden. Früher hat uns der Tisch gehört, bestimmt wer da saß, das ist lange vorbei. Und jetzt müssen wir halt eine wichtige Rolle in der Welt haben, sonst fragt uns keiner mehr, was wir davon halten. So, und dann müssen wir uns wieder die Frage stellen, bleiben wir wirtschaftlich wettbewerbsfähig? Und da ist mein Eindruck, die Wahrscheinlichkeit, mit China wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben, als gegen China, ist doch sehr viel höher. Weil eben, und dann sind wir wieder sozusagen, schließt sich der Kreis, dann sind wir beim Innovationsthema wieder, weil eben China uns in vielen Bereichen inzwischen überholt hat oder auf Augenhöhe arbeitet, sodass es Sinn macht zu kooperieren. Und dann am besten in einer Art und Weise, wo beide Seiten eben dann ihre Teile der Innovationskraft zu einer gemeinsamen Entwicklung beisteuern.
Wie würden Sie denn die innenpolitische Situation in China einschätzen? Es gab ja bei einem der Parteitage der Kommunistischen Partei Chinas einen Vorfall, wo da ein ja, älteres oder seniorigeres Mitglied der Partei wie so abgeführt wurde. Man hat dann gesagt, das zeigt eben, wie Xi Jinping jetzt seine Macht zementiert, das Ganze eher in eine autoritäre Richtung steuert. Ist dieser Eindruck richtig?
Also da sind inzwischen selbst also führende internationale Medien, amerikanische, aber auch deutsche Medien zu einer anderen Einschätzung gekommen, sondern man geht eher davon aus, dass der Mann krank war. Und dass das eben nicht, weil wenn so jemand sozusagen aussortiert würde, dann würde der nicht weiter in den Medien auftauchen. Aber der ist zum Beispiel dann kurze Zeit später ist ja der ehemalige Staatspräsident Jiang Zemin gestorben. Da ist er dann im engsten Kreis, nicht mal bei der großen Beerdigung, ist er wieder aufgetaucht. Bei der großen Beerdigung war er nicht dabei. Das hat wahrscheinlich zu lange gedauert. Also da würde ich da, also das würde ich jetzt nicht an diesem Beispiel festmachen. Aber natürlich wird in China mit harter Hand regiert. Da haben wir keinen Zweifel, aber in einer durchaus ambivalenten Weise. Und ich glaube, das ist etwas, was in Deutschland schwierig zu verstehen ist, dass man eben gleichzeitig eine Reideologisierung hat, wenn es darum geht, wie geht man mit den Medien um, wie geht man mit den Universitäten um und so weiter und so fort. Und gleichzeitig auf der anderen Seite einen Innovationsschub. Und das passiert eben parallel. Das heißt, es gibt, wenn man gleichzeitig zwei Menschen fragt, ich sage mal einen Universitätsprofessor in Peking der Soziologie, der würde unter Umständen sagen, es ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Und wenn man aber einen KI-Unternehmer fragt, der jetzt gerade 12 Jahre in Silicon Valley war, und nun in Shenzhen sitzt, der würde unter Umständen zur gleichen Zeit sagen, ich war noch nie so frei wie jetzt. Ja, weil der halt in das machen kann, was er will, in dem Rahmen, in dem er es macht, in Südchina und da unter Umständen das Geld leichter fließt, die Infrastruktur viel effizienter vorhanden ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, so müssen wir uns China vorstellen. Ja. Also das ist auf der einen Seite eben diese Menschenrechtsverletzungen gibt, auf der anderen Seite also Thema Xinjiang, wie geht man dort mit Minderheiten um, Bürgerbewegung in Hongkong, Medienzensur, alles diese Themen. Und auf der anderen Seite hat man eben diese Innovationskraft. Und jeder, der Ihnen erzählen will, dass nur das eine stimmt oder das andere, der erzählt halt nur die halbe Geschichte. Und da haben wir so ein bisschen Problem, weil da haben wir so zwei Fraktionen, die einen reden nur vom einen und die anderen reden nur vom anderen. Und wenn man, ich sage mal, in China investieren will, muss man halt immer beides im Blick haben. Weil es durchaus sein können, dass die Reideologisierung dann mal an einen Punkt kommt, wo die Leute sagen, also jetzt geht's uns auf die Nerven.
Genau, investieren wäre jetzt sogar schon mein Stichpunkt gewesen. Viele unserer Zuschauer interessieren sich ja auch für den Aktienmarkt und für Unternehmen. Ist es aus Ihrer Sicht denn ratsam, in chinesische Aktien zu investieren? Als Privatanleger
Ja,
beispielsweise
wieso
aus
nicht?
Deutschland, ja.
Also wieso nicht? Es ist ein aufstrebender Markt. Es gab jetzt eine lange Durststrecke. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gab einen Konjunktureinbruch. Es gab Umbaumaßnahmen. Der Staat hat in vielen Branchen Spielregeln eingezogen, die am Ende sinnvoll sind, aber sozusagen die Umstellung ist schmerzhaft, also in der Immobilienkrise, bei den Handelsplattformen und so weiter und so fort. Aber ansonsten macht es durchaus Sinn, in ein Land zu investieren, das gerade eine solche Innovationskraft entfaltet und wo es ja gar nicht mehr um autonom fahrende Fahrzeuge geht, sondern inzwischen schon um autonom fliegende Drohnen, die in diesem Jahr ihren Alltagsbetrieb aufnehmen. Das sind dann Firmen wie EHang, die sind da weltführend. Da entstehen ganz neue Industrien, die sogenannte Low-Altitude Economy, also frei übersetzt die Niedrigflugwirtschaft. Da gibt es Firmen, die Pakete herumfliegen. Nur mal noch mal so eine Zahl, die einen wundert. Im vergangenen Jahr wurden bereits 2,7 Milliarden Pakete in China von Drohnen ausgeflogen. Millionen natürlich. 2,7 Millionen. Also das ist natürlich schon, ja, und das sieht im Alltag dann so aus, zum Beispiel, dass man in Shenzhen in einen Park geht und da steht so eine Art geschlossener Kiosk und da kann man eintippen, ich möchte also meinen Chicken McNuggets haben oder meinen Burger oder mein Schweinefleisch süß-sauer. Und dann wartet man kurz und dann kommt eine Drohne angeschwebt. Die ist nämlich gestartet auf einer Shopping Mall. Dort wurde sie beladen mit dem Essen, mit der Restaurants, die in der Shopping Mall sind. Und dann kommt die angeflogen und da kommt dann mein Essen. Und das verschwindet dann in diesem Kiosk. Und dann muss ich meine Nummer eintippen, meinen Code eintippen und dann habe ich mein Essen. Und das ist etwas in Shenzhen, wo auch gar keiner mehr hinguckt, wenn das passiert. Also das oder zumindest die Einheimischen nicht. Also das sind alles Entwicklungen, wo man sagen muss, da sind sehr, sehr viele Investitionschancen. Und da macht es schon Sinn, dabei zu sein.
Ich denke, das ist unbestritten. Meine Frage hätte eigentlich mehr in die Richtung gehen sollen, ist da denn nicht ein politisches oder rechtliches Risiko in dem Hinblick, dass es eben in China nicht so einen freien Aktienmarkt gibt wie hier im Westen und dass vielleicht auch der Staat da ja Unternehmen enteignen könnte, Aktionäre enteignen könnte, also etwas in diese Richtung?
Nicht unmöglich, denkbar, aber nicht sehr unwahrscheinlich. Nicht sehr wahrscheinlich, weil das natürlich weil es ein schwieriges Zeichen setzen würde. Also ich meine, man muss ja auch die Aktien nicht in China kaufen, sondern es reicht ja, wenn man Aktien in Hongkong kauft. Viele Aktien sind auch im Nasdaq gelistet. Also insofern, und da ist man schon durchaus etwas sicherer. Dass der Staat in die Wirtschaft eingreift, ist so. Nur da muss man sagen, das ist jetzt vielleicht in Amerika auch so. In Amerika haben wir jetzt auch höhere politische Risiken. Ob die jetzt immer alle zugunsten der Tech-Unternehmen sind, wissen wir noch nicht. Ja, kann sein. Für andere Branchen ist es schwieriger. Wer beim Thema Klima investiert hat in den USA, sieht im Moment ziemlich alt aus. Ja, also das sind Risiken, mit denen man leben muss. Und deswegen macht es ja auch keinen Sinn, alle Aktien sozusagen auf China zu setzen oder alle Aktien auf die USA, sondern muss das versuchen, das ein bisschen zu verteilen. Und es ist halt auch ganz wichtig, dass man die Reaktionen des Staates und die Aktionen des Staates dann auch realistisch einschätzt. Bei Alibaba ging es dann, als die da irgendwann dann gesagt haben, Stopp, ging es nicht darum, das geht jetzt zurück zu Mao und Alibaba wird verstaatlicht. Und der Staat ist ein Willkürstaat, der da jetzt einfach eingreift, sondern da ging es darum, in einer Branche, die noch keine Spielregeln hatte und wo sich ein Monopol ausgebildet hat, dann Spielregeln zu installieren. Die Regierung hat es leider so über Nacht gemacht. Das war jetzt nicht die cleverste Methode, sondern das muss man natürlich etwas sozialverträglicher machen mit Übergangszeiten. Das haben sie nicht gut hingekriegt. Die Spielregeln, die sie eingeführt haben, die waren aber durchaus sinnvoll, weil sie nämlich dazu geführt haben, dass die Wettbewerber von Alibaba jetzt mehr Luft zum Atmen haben und Alibaba ist, wie wir wissen, immer noch da und auch bei dem Meeting der Tech-Firmen mit dem Präsidenten Xi Jinping war der Alibaba-Chef Jack Ma war auch eingeladen. Also das hat sich alles wieder normalisiert. Aber solche Dinge wird es in China immer geben. Und die Märkte haben damals überreagiert. Das kann man nicht verhindern. Da muss man dann eben selber seine Entscheidung treffen und ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und dann geht's wieder.
Ein sehr spannendes Thema für unsere Zuschauer ist auch der ganze Bereich rund um das Gold. Es gab ja eine Entwicklung in den vergangenen Jahren, dass die chinesische Zentralbank sich von Währungsreserven im US-Dollar getrennt hat, stattdessen viel Gold aufgekauft hat. Wie bewerten Sie denn hier die Rolle Chinas, also im ganzen Kontext der möglichen De-Dollarisierung der Weltwirtschaft und vielleicht auch den Umschwung mehr wieder hin zu goldgedeckten Währungen, wie das ja auch in den USA jetzt schon ein bisschen unterschwellig ja, durchscheint, indem zum Beispiel Donald Trump die Bestände in Fort Knox überprüfen will. Also wie stellt sich China hier in diesem Bereich auf?
Naja, also erst einmal steht ja die Forderung im Raum, dass es nicht nur eine Weltwährung geben darf. Das ist ja schon mal vernünftig. Das ist, Monopole sind immer schlecht. Der Euro hat es nicht ganz geschafft, eine Weltwährung sozusagen auf Augenhöhe zu werden. So, und jetzt versuchen es, ich sage mal, die BRICS-Länder. Das ist sicherlich mit China im Driver Seat, das ist sicherlich eine langfristige Entwicklung. Sowas passiert nicht morgen. Aber ich glaube, dass die Aufstockung der Goldreserven und der gleichzeitige Abbau an US-Dollar-Treasuries, also an US-Dollar-Reserven, dass der in diese Richtung weist, dass man sich auf solch eine Entwicklung vorbereitet, dann wird immer gesagt, ja, der Yuan ist ja nicht frei handelbar, muss der nicht frei handelbar sein? Da muss man dann sagen, da müssen wir uns nur mal an den amerikanischen US-Dollar zurückerinnern. Bis Anfang der 70er Jahre war der an das Gold gebunden. Also, und eine solche Entwicklung kann man sich auch vorstellen. Frage jetzt, wird es der chinesische Yuan oder wird es eine BRICS-Währung? Die kann man noch nicht beantworten, aber was man durchaus sagen kann, dass die Entwicklung in diese Richtung gehen wird.
Ja, sehr spannend, lieber Herr Siren. Das war ein tolles Gespräch mit vielen interessanten Informationen. Das Schlusswort würde ich gerne an Sie übergeben haben, denn Sie noch
Ja.
etwas unseren Zuschauern mitzuteilen, was Sie unbedingt über China wissen müssen, aber in den Medien so selten oder kaum stattfindet.
Sie müssen sich mehr mit China beschäftigen. Ob wir wollen oder nicht, wird China immer wichtiger. Und deswegen müssen wir uns mehr mit dem Land beschäftigen, mit seinen Innovationen, mit seinen Herausforderungen, auch mit unter Umständen seinen Krisen. Ich glaube, an dieser Stelle ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich mache das ja einmal die Woche ungefähr über LinkedIn. Da kann man sich auch bei mir dranhängen. Ansonsten kommt ab und zu ein Buch raus, aber es ist auch wichtig, darüber hinaus sich mit diesem Land zu beschäftigen. Ich glaube, gerade wenn man sich mit Aktien beschäftigt, wenn man in Aktien investieren will, ist das ein Thema, wo man seine Zeit gut investiert hat. Und dann in einem zweiten Schritt muss man dann gucken, was will der globale Süden, also was wollen die BRICS-Länder, weil da im Zusammenspiel eben auch sehr, sehr spannende Sachen entstehen. Und auf keinen Fall sollten wir den Blickwinkel haben, wir sind gut und die sind böse. Das stimmt manchmal, manchmal stimmt es auch nicht. Aber das hält uns davon ab, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Systeme und der jeweiligen Volkswirtschaften nüchtern abzuwägen.
Vielen Dank. Ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Liebe Zuschauer, wir haben das Profil von Herrn Siren unter diesem Beitrag nochmal verlinkt. Schauen Sie gerne vorbei, lesen Sie seine Bücher und kommentieren Sie natürlich auch gerne dieses Video, wie auch sonst immer. Herr Siren, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.